Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei. Das bin tatsächlich leider nur ich und mein Gast hier, weil wir haben heute eine Premiere. Das ist das erste Mal in 2 Jahren Podcast, 85 Folgen, dass der Fabian einen Termin versammelt hat. Aber das ist alles absolut nicht schlimm. Ich habe nämlich einen wunderbaren Gast hier heute bei mir. Heute haben wir nämlich wieder den Raphael Trujillo hier als Gast. Grüß dich, Raphael.
Hey, danke.
Der Raphael war schon einmal bei uns als Gast im Podcast und zwar hatten wir einmal eine komplette Folge über ihn als Person gemacht und heute haben wir eine weitere Let's Review CD Folge, wo wir heute uns mal ganz genau das Album von seiner Band Obsidious anschauen und besprechen. Track by Track, ein wenig rumnörden über die Ideen, über das Equipment, über das Gear, über die Band per se und ja, uns einfach da mal ein bisschen berieseln lassen. Weil das Album kommt bald raus, am 28. Oktober, wenn ich jetzt nicht ganz viel Mist erzähle. Ist genau. Das richtig? 28. Ja. Oktober, sehr gut. Und genau, und dafür dachten wir uns, hey, es ist definitiv jetzt schon mal, das kann ich vorab sagen, mein Album des Jahres. Es läuft bei mir rauf und runter jeden Tag aktuell und deswegen wollte ich das unbedingt hier im Podcast haben, weil ich finde an all unsere Zuhörer hier da draußen und Fans von extremer Musik und auch von sehr gitarrenlastiger Musik, vielleicht auch von nicht extremer Musik, würde ich sagen, hört es euch an, weil da echt, echt viel drinsteckt. Deswegen bin ich sehr froh, dass du heute hier dabei bist, Raphael. Und dann versuche ich das ganz ohne die helfende Hand meines Podcast-Kollegen Fabian zu machen, aber das kriegen wir schon hin.
Ich glaube auch.
Ja, Raphael, ich würde sagen, am einfachsten ist es natürlich erstmal, wenn wir ganz vom Anfang an anfangen, nämlich wie diese Band begründet worden ist oder gegründet wurde, weil ich glaube, das ist ja auch schon mal eine ganz interessante per se, weil das ja so ein bisschen aus einer anderen Band heraus gegründet wurde und ja, vielleicht magst du da erstmal ein bisschen was zu erzählen über der Ursprungsgeschichte von Obsidious.
Ja, genau. Also wir haben, also Linus, Sebastian und ich haben 5 Jahre lang zusammen in Obscura gespielt und haben uns dann an einem Punkt, an einem gewissen Punkt dann entschieden, einen eigenen Weg zu gehen. Und das hat vom Zeitpunkt her eigentlich ganz gut gepasst, weil wir so ein bisschen an ähnlichen Visionen festgehalten haben, weil wir gedacht haben, okay, wir haben da Ideen, wir wollen was Neues machen. Und genau, das war dann tatsächlich so, dass das direkt zum ersten Lockdown, dann Corona-Lockdown, dann eigentlich passiert ist. Und genau, wir sind dann aus Obscura raus, zu dritt, haben gesagt, hey, das war's für uns. Wir gehen einen anderen Weg. Und das haben wir dann gemacht. Wir hatten viel, wir haben dann viele Sessions gemacht, also remote natürlich alles, weil Corona und so. So Konzeptüberlegungen, angefangen vom Namen über Image und Logo, die Musik, alles Mögliche, haben da sehr lange Gespräche geführt. Sozusagen, um das ganze Projekt umzusetzen. Und ja, wir haben dann Gott sei Dank auch sehr viel Hilfe bekommen, auch von außen dann, auch mit dem Vertrag von Season of Mist und Doomstar Booking und so und unserem Management und haben das so ein bisschen aufgebaut, um dann quasi losstarten zu können. Und jetzt ist es endlich soweit. Es hat ewig gedauert, dass mal das Album raus ist, weil jetzt aufgenommen, also es wurde ja schon fertig aufgenommen letztes Jahr im Sommer. Genau, aber deshalb sind wir umso glücklicher, dass es jetzt endlich rauskommt.
Ja, sehr schön. Jetzt ist die Musik ja auch relativ ähnlich zu dem, was sie im Obscura auch schon gemacht hat. Man würde es wahrscheinlich größtenteils als progressiver, technischer Death Metal beschreiben. Sind die Songs oder Ideen, die ihr da jetzt schon kreiert habt, sind das Sachen, die auch schon während der Zeit in Obscura so ein bisschen entstanden sind, Riffs, die dir da schon vielleicht eingefallen sind, wo du damals vielleicht noch gedacht hast, okay, das könnte Nachfolger von Obscura sein, oder war das tatsächlich alles etwas, was nach dem Ausstieg von Obscura erst kam?
Ja, das ist tatsächlich vieles von dem Material, das wir quasi so im Hinterkopf hatten, war schon obskure Material. Also wir haben gedacht, okay, da hat jeder für sich immer wieder mal Ideen gesammelt und so. Man kennt das ja, wenn man unterwegs ist oder so, man hat da eine Idee, gibt dann nimmt das dann aufs Handy oder gibt das in eine Session rein. Und dann kam das so, dass wir, Linus hatte auch Ideen für Alkaloid damals und so und hat dann auch zu uns gesagt, hey, er hat da irgendwie so 10 Songideen, wollen wir da was davon verwenden oder nicht? Also da haben wir dann so quasi zusammengewürfelt aus allen möglichen Sources, dann geschaut, okay, was passt zu uns, woraus wollen wir was machen? Und genau. Und da sind wir ganz gut zusammengekommen. Also auch tatsächlich sehr viel Material aus der Obscura-Zeit noch, das übrig geblieben ist, das wir weiterverarbeitet haben. Ja.
Ich sag mal, man hört ja auch schon so ein bisschen natürlich den gemeinsamen Spirit zwischen euch dreien. Wer die anderen beiden Musiker nicht kennt, Sebastian Lanzer ist aktuell in meinen Augen vor allem, ich würde so sagen, mit einer der krassesten Schlagzeuger, die wir im deutschsprachigen Raum haben, auch international gesehen, einer der heftigsten Schlagzeuger, die ich je gesehen habe. Und der liebe Linus ist ebenfalls halt auch Bassist für Alkaloid, wie du es gerade schon gesagt hast, einer weiteren relativ bekannten Progressive Death Metal Band und natürlich der besten technischen Power Metal Band in ganz Deutschland, nämlich E20's End. Yay! Daher kennt man den Linus vielleicht auch her, weil jeder von unseren Zuhörern hier hoffentlich eine E20's End Platte im Regal hat. Man hört ja schon auch so ein bisschen, dass das ein bisschen Spiritual Successor von der Diluvium-Scheibe ist, die ihr auch zu dritt, sag ich mal, wirklich dann geschrieben hattet unter Obscura. Die Platte davor, wo du zwar auch schon bei der Tour eingestiegen bist, aber da hattest du ja noch nicht aktiv mitgeschrieben bei der Akkuasis. Und gerade den Unterschied, den hört man ja auch sehr stark dann zwischen, jetzt mal in Obscura, ohne das Werten zu meinen, zwischen der Diluvium-Platte und der letzten Platte, weil da ja der liebe Christian Münzner, dem hier auch der ein oder andere vielleicht Name ist, weil er schon öfters eine Show war, ja jetzt auch wieder in Obscura drin ist. Aber was sich am meisten verändert hat, ist tatsächlich der Gesang. Wie kamt ihr denn da zum Sänger oder wie ist das denn mit dem Ravier entstanden?
Also das hat sich erstmal, also wir haben erstmal eine relativ lange Zeit ohne Sänger überhaupt geschrieben. Wir haben auch anfangs gedacht, okay, vielleicht machen wir instrumental. Sind dann aber relativ schnell zu dem Schluss gekommen, nee, also Vocals wären schon nice, müsste jetzt nicht auf jedem Song sein und so, aber die Möglichkeit zu haben, wäre gut. Und dann haben wir halt rumgeschaut, so, was gibt's für Leute. Es gab auch einige, die uns angeschrieben haben tatsächlich. Wir sind dann auch aktiv an Leute herangegangen, haben da so eine interne Audition, würde ich mal sagen, gemacht, wo wir dann Songs rausgeschickt haben und gesagt haben, hey, vielleicht hast du Lust, da einfach was drauf zu machen, schick uns das. Also wir haben da auch vollkommene Freiheit gelassen, weil das war ja auch ein Aspekt, den wir oder ein Anspruch, den wir an den Sänger hatten, oder Sängerin, dass wir, also der kreative Prozess, also dass diese Person dann auch in der Lage ist, quasi Songlinien, Gesangslinien zu schreiben und da ein bisschen mitzuwirken, auch was Lyrics betrifft und so. Genau, also da haben wir schon drauf geachtet und ja, letzten Endes haben wir uns dann für Javi entschieden, der auch über Bekannte irgendwie so empfohlen wurde und dann war ich sehr froh, ehrlich gesagt. Also als ich sein erstes Demo so gehört habe, war ich voll dafür eigentlich. Es gab dann noch zwei, drei andere Kandidaten, aber das war dann schon eindeutig am Ende.
War auch eine gute Wahl. Ich meine, er hat eine sehr schöne, prägnante, cleane Stimme, aber auch im Growl-Bereich erinnert er teilweise sehr an Michael Ackerfeld, was ich eine sehr schöne Klangfarbe
Ah
finde.
ja, stimmt.
War das von vornherein geplant, dass das eine Mischung aus Clean und Growl sein sollte, oder gab es da erstmal keine Limitation?
Also erstmal keine Limitation. Erstmal wollten wir quasi dem Sänger oder Sängerin die Möglichkeit geben, sich quasi selbst zu entfalten, je nachdem, was halt am besten zur Musik passt. Das war eigentlich unser Anspruch. Es soll irgendwie songdienlich sein. Aber klar, je mehr Facetten man anbieten kann, desto besser. Auch bezogen auf unserem Songwriting und so, weil man dann einfach sagen kann, okay, wir haben hier einfach die Möglichkeit, hier auch eine Gesangslinie zu machen. Und ja, genau, bei Xavi war das die perfekte Mischung einfach.
Ja, man hat ja selber auch sehr viel Erfahrung im Studiobereich
Ja,
und auch als Metal-Musiker per se, hat auch einen sehr, sehr coolen YouTube-Kanal, den man nur empfehlen kann, mal sich anzuschauen, wenn man sich für Gesang interessiert. Lohnt auf alle Fälle, da mal reinzugucken. Jetzt hattet ihr wahrscheinlich euch aber auch intern lange, lange nicht sehen können. Nicht nur wegen Corona, sondern weil ihr auch alle, ich sag mal, relativ weit voneinander weg wohnt. Ich sag mal, die Problematik kenne ich ja mit meiner Band. Ich meine, Linus in Nürnberg. Ich glaube, du und Sebastian eben unten in derselben Stadt, oder? Oder ist das immer
nee,
noch so
auch nicht.
Salzburg,
Also,
Wien?
ja, ich pendle zwischen Wien und Laufen hin und her. Das ist zwar auf der deutschen Seite, aber schon in der Salzburger Gegend. Der Sebastian ist aus Salzburg, Linus Nürnberg und der Javi ist aus England.
Genau, da kommt unten England.
Genau.
Das ist natürlich dann auch nicht so einfach. Ich glaube, da hattet ihr euch da auch das erste Mal gesehen, als ihr euer Videodreh für die erste Single gemacht hattet, richtig?
Nee, das war auch ein Remote Recording. Also wir haben uns dann
Ach,
erst
stimmt, das war auch ein Remote
gesehen,
Recording, stimmt.
das erste Mal zum Fotoshooting, zum ersten.
Ja, okay.
Ja.
Genau, ihr habt alles remote, sage ich mal, dann tatsächlich aufgenommen und gemacht und geschrieben. Du hattest es schon kurz angewähnt in Sessions. Das heißt, du bist auch jemand, der, wenn er Ideen habt, dass er die direkt einspielt, oder bist du jemand, der erstmal in Programmen wie Guitar Pro oder so sich sowas vorschreibt, um zu hören, wie was klingt, bevor man das stundenlang üben muss, um das überhaupt spielen zu können? Oder wie gehst du da am liebsten ran, wenn du Songs schreibst?
Also am liebsten direkt mit Cubase sozusagen. Auf Guitar Pro mache ich jetzt weniger. Also kommt zwar auch mal vor, dass ich irgendwie so eine Idee da rein tippe und dann von hier aus starte, aber meistens ist es tatsächlich einfach eine Cubase-Session und da spiele ich, improvisiere ich dazu oder gib eine Drum Groove ein oder es gibt sonst eine Idee und ich bastel da rum mit Keyboards oder halt Synth-Sounds und genau, also das ist so eher meine Herangehensweise. Ich mache dann auch viel mit diesen, auch bei den Leads, klar, das sind Sachen, die kommen nicht einfach so raus, also da überlege ich vorher, so habe ich einen gewissen Sound im Kopf und dann tippe ich das vielleicht ein in die oder gebe das per MIDI ein und mach auch viel einfach mit Synth-Sounds erstmal, um zu checken, okay, klingt diese Melodie cool oder dieses Arpeggio da und dann schaue ich mir das auch gleichzeitig dann auf die Gitarre an, wie liegt das, ist das möglich überhaupt? Zu spielen und wenn ich denke, es ist möglich, dann lasse ich so.
Nice. Das ist natürlich da ein klarer Vorteil. Das ist sonst immer das Guitar Pro-Syndrom, wie ich es nenne, weil ich tatsächlich und Christian, er hat es auch in Turntees End, auch sehr viel über Guitar Pro schreibt. Und der Nachteil ist, dass man ganz schnell Dinge schreibt, die man eigentlich gar nicht spielen kann. Hat zwar irgendwo eine schöne Challenge auch ist, aber dann sitzt man auch oft da und denkt sich, verdammt, jetzt habe ich da was Geiles geschrieben, man hat es im Ohr, man findet es geil, man kann es einfach nicht umsetzen live.
Das stimmt, ja.
Deswegen, ja, müsste ich eigentlich auch mal ein bisschen mehr auf so eine Art und Weise zu schreiben zurückgreifen. Aber genau, da hast du nämlich direkt das, auch den klanglichen Feedback natürlich, als das MIDI-Gepiepse von einem Guitar Pro.
Ja, das
Wow.
ist auch so ein Aspekt von mir. Ich verwende da einfach gleich, ich gehe da einfach gern schon rein und tue auch gern mit Synth-Sounds rum und schau, okay, passt das? Oder Chor, Orchester-Sounds, was auch immer. Ich mag das ganz gerne da. Gleich damit zu arbeiten. Das finde ich sehr
Gemixt
inspirierend.
und gemastert wurde die ganze Sache dann ja beim Victor in den, boah, jetzt Woodshed Studios,
Ja,
war das so dann?
genau,
Woodshed
ja.
Studios, genau. Der Victor war ja auch schon mal bei einer Folge zu uns zu Gast. Wir hatten mal mit ihm über Black Metal gesprochen.
Ja.
Und genau, hat ja, ich meine, mit ihm habt ihr wahrscheinlich auch die beste Erfahrung. Der hat ja auch die alten Obscura-Platten gemacht und da kannte man sich ja auch schon und wusste man auch am besten, wie man zusammen arbeitet.
Genau. Ja, mit ihm
Wie
war es super.
lief das denn so ab? Habt ihr da, ich sag mal, hast du bei ihm per se aufgenommen oder hast du bei dir zu Hause aufgenommen in die Eisspuren und ihr habt das nochmal gereamped oder wie lief da so der Werdegang ab?
Also, es war zuerst die Idee, da direkt zu ihm zu fahren und dann dort vor Ort aufzunehmen. Das wäre cool gewesen, aber das war nicht möglich, auch zeitlich und finanziell auch nicht, weil das ist ja um vieles größerer Zeitaufwand dann. Deshalb habe ich alles bei mir zu Hause aufgenommen, in meinem Home Studio, und dann haben wir dort alles gereamped.
Nice.
Genau.
Ich meine, es ist ja heutzutage mehr als einfach, sowas irgendwie auch so zu machen.
Ja.
Klar, das ist ja der Glück, den wir da haben mit unserer heutigen Technik. Cool, sehr schön. Ja, so ist ein bisschen die Entstehungsgeschichte von der Band und von dem Album. Ich würde sagen, gehen wir mal ein bisschen rein ins Album direkt und gehen mal Track für Track durch und guck mal, was uns da so Spannendes, sage ich mal, Spannendes erwartet für interessante Geschichten über die einzelnen Songs. Ich hoffe, ich habe hier in der Datei, die du mir ja schon vorab geschickt hattest, die richtige Reihenfolge, so wie die Songs auch auf dem Album sein werden. Aber ich denke mal schon. Das heißt, dass der erste Song auf der Platte auch der Song Under Black Skies wäre, richtig?
Genau, ja.
Das war, meine ich, die dritte Single, die ihr veröffentlicht habt vom Album.
Ja, das war. Doch, das müsste die dritte gewesen sein. Die
Genau, das war die dritte.
erste war Iconic.
Genau. Und dann Sense of
Then
Lust und dann
Sense
gab
of
es Under
Lust.
Black
Das waren
Sky.
beides Remote Recordings. Da haben wir uns. Genau, dann Under Black Skies war das erste. War ein Lyric-Video tatsächlich.
Stimmt, war ein
Ja.
Lyric-Video. Ist tatsächlich, finde ich, auch ein super Beispiel generell für das, was ihr macht, nämlich eine sehr geile Kombination eben aus technischer, progressiver Musik, aber ohne den Fokus auf Melodie, ohne den Fokus auf einen starken Chorus zu verlieren. Und da finde ich, ist das so mit einer der besten Beispiele für das komplette Album, deswegen auch ein sehr, sehr geiler Opener dafür. Generell, was ich noch gesagt hatte, genau, ich würde natürlich jedem empfehlen, die Platte, sobald sie draußen ist, mal anzuhören, weil eben nicht nur für Extreme-Metal-Fans da was dabei ist, sondern selbst für Blues- und für Fusion-Fans da gerade durch das Spiel vom Raphael sehr, sehr viel mit dabei sein kann. Und wer Schwierigkeiten haben sollte, mit, ich sag mal, durch den Progressiven und wer da noch nicht so das Gehör zu hat oder den Zugang zu hat, gebe ich immer als Tipp weiter. Kostet vielleicht 1, 2 Euro mehr, aber holt euch auf alle Fälle, gerade für Gitarristen, einfach mal die Tabulaturen mit dazu und versucht mal die Musik beim Lesen der Tabulatur so ein bisschen mitzusehen. Ich finde, wenn das Visuelle, einfach man die Noten noch sieht, wenn das Visuelle dabei ist, dann wird einem so technische Musik ganz viel einfacher und noch mal ein bisschen klarer, weil dann sieht man auch, wie Melodien verschachtelt sind und wo was passiert. Das nur so als kleiner Tipp am Rande für die Leute, die eventuell nicht so den Zugang zu so progressiver und technischer Musik haben, aber es lohnt sich auf alle Fälle reinzuhören. Under Black Skies ist ja jetzt schon mal auch in einem interessanten Tuning für eine Tech-Death-Band. Es ist in einem Drop-D-Tuning, die
Genau,
Gitarre, richtig?
ja.
Ja. Wie kam, also kam das einfach, weil du eine Drop-D-Tuning-Gitarre hast und damit ihr rumgespielt hast und auf einmal auf die Riffs kam? Oder war das so eine Idee von vornherein, hey, wir wollen nicht nur Seven String, die einen Ganztonschritt runtergestimmt ist, sondern wir wollen auch ein bisschen mit Tunings arbeiten?
Also das war schon eine Idee, die ich schon länger hatte. Also Drop-Tunings war ich generell immer wieder immer Fan davon eigentlich. Ich konnte das nie so richtig verwirklichen. Und es war ursprünglich auch geplant, mehrere Songs im Drop-D-Tuning zu machen für dieses Album, aber es kam dann lustigerweise nicht so weit. Aber die Idee von mir ursprünglich war so 50-50, eben Standard 7 String A, also ein Ganztonschritt tiefer gestimmt und eben Drop D Tuning, weil ich auch einfach gerne, also vor allem wenn ich übe oder so, spiele ich immer Sechssaiter. So. Deshalb wollte ich auch wieder da ein bisschen was davon einbringen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist die Chance, mal was zu machen und das für Under Black Skies hat es dann, das war das Main Riff oder so, da haben wir angefangen zu schreiben und das Intro, glaube ich, da gab es noch viele andere Parts, die gar nicht in den Song dann reinkamen, aber das war so eine Sammlung an Ideen und das war so die Idee dann, da einfach das in Drop D zu machen. Und genau, vielleicht kommt in Zukunft noch mehr in dem Tuning, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht, aber ich spiele ehrlich gesagt ganz gern drauf, weil ich einfach auch gern Sechssaiter spiele. Und genau, das ist dann irgendwie Standard E zu spielen in dem Genre, finde ich sehr schwierig. Ja, das klingt dann nicht so, also
Da fehlt halt die Fitness, ne?
ja,
Der
das da
Punch so ein
unten,
bisschen.
diese Fatness fehlt dann so schnell mal. Deshalb ist Drop D sozusagen der Kompromiss dafür, wo das funktioniert.
Ja, nichtsdestotrotz finde ich, war das sehr überraschend, als ich mir dann die Tabs geholt habe und gesehen habe, oh, der Song ist ja ein Drop D, weil die Riffs, die da drin sind, ja dennoch ultra heavy sind. Gerade das Riff im Mittelteil, der Breakdown, ist so einer der heftigsten Riffs, die ich dieses Jahr gehört habe. Und als ich dann so, das ist halt eine Drop D-Gitarre, das hatte erstmal einen so ein bisschen überrascht,
Ja.
dass man da sowas aus einer Drop D-Gitarre überhaupt rausbekommen kann. Die hast du dann mit deiner, also du hast wahrscheinlich alle Songs mit deinen Kiesels aufgenommen, du bist ja Kiesel-Artist.
Genau.
Und die dann, wenn ich das in Videos richtig gesehen habe, mit deiner Star-Headless-Gitarre, wie auch immer sie
Ja,
heißt.
genau. Ich glaube, sie wird bezeichnet als Kiesel
Lightspeed, ist das die Lightspeed?
X-Type.
X-Type, okay.
Genau, das die habe ich. Seit wann habe ich die? 2000,
Wann kam die raus? 2019? 20, 19?
2020, glaube ich,
Ja.
war das. Das war, glaube ich, im ersten Lockdown sogar. Und genau, Type X. Und ja, die finde ich super cool, so vom wie sich die anfühlt. Das Finish war so ein bisschen ein Experiment von mir, ehrlich gesagt. Finde ich sehr
Achso,
lustig.
du bist auch der Einzige, der dieses Finish hat letzten Endes auf
Ja,
der
genau,
Gitarre.
das ist custom made
Ah,
sozusagen.
erinnert so ein bisschen an die alten Vinnie Moore-Albums, die er in den
Ja,
80ern
stimmt,
gespielt hatte.
ja.
Da hat er auch mit den Farbtröpseln da drauf, genau.
Ja, genau.
Ja, ist cool. So, es passt, also was heißt, will ich sagen, es passt nicht zu der Musikrichtung, aber es ist natürlich erstmal ein kleines Experiment, aber eigentlich schon ganz cool, ja. Ja.
Ja.
Ich meine, man muss ja mal ein bisschen über den Horizont herausdenken, darf nicht nur schwarze Gitarren sein.
Ja, naja, ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt vielleicht nicht der Klischee-Metal-Gitarrist
Ja,
auch.
ja. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. ja, ich sag mal, Under Black Skies, wie gesagt, sehr, sehr geiler Refrain, sehr, sehr geile Riffs da drin. Natürlich dann auch der Part vor dem Solo-Part ist ein sehr, sehr interessanter Rhythmus, den wahrscheinlich der Sebastian geschrieben hat, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, weil ich habe mir das auch mal angeschaut, waren das vier, sind das, glaube ich, 64 Noten aufgeteilt auf 5, 5, 7, 5, 5, 5, 7 Gruppierungen, irgendwie sowas.
Genau, ja, der Part, ja, genau. Das Pattern war erstmal die Idee vom Sebastian. Natürlich, ja. Mhm. Von ihm kommen immer solche Ideen, das finde ich sehr geil. Und ja, wir haben das dann zusammen umgesetzt einfach. Das war sogar in einer Nicht-Remote-Session, das haben wir sogar tatsächlich, haben wir uns getroffen zum Songwriting in seinem, in seinem Probestudio und haben dort Ideen gesammelt und aufgenommen und der Song war da auch einer davon und eben auch dieser Mittelteil, der ist so im Kollektiv dann entstanden, das war ganz spannend. Mhm.
Ja. Gut, dann haben wir auch direkt als Track Nummer 2 Sense of Lust. Der ja schon musikalisch und inhaltlich auch in eine ganz andere, sehr interessante Richtung geht. Deutlich langsamerer Song, deutlich tragenderer Song, bis auf so die Mittelparts. Ich denke mal, dass der lyrische Inhalt vom Ravier auch kam. Oder hat einer von euch das geschrieben? Weil, so wie ich das richtig verstanden habe, geht es lyrisch über Bondage, Sadomaso-Geschichten, oder?
Ja, genau. In
diese Richtung Video geht das so ein bisschen.
ja, klar. Ja, die Idee kam von Javi tatsächlich. Also das ist auch erst entstanden, die Lyrics sind auch erst entstanden, nachdem der Song eigentlich schon da war, zumindest zu, ich sage jetzt mal 80-90%. Also wir haben den Song davor schon relativ fix gehabt und dann kam eben Javi mit der inhaltlichen Idee und wir haben gedacht, ja, wieso nicht, passt irgendwie so zum Thema. Und
es passt ja zum Vibe vom Song.
Zum Vibe, ja, genau, weil es ist tatsächlich auch weniger technisch als der Rest vom Album. Es gibt so zwei Songs, die jetzt nicht so krass technisch sind, sage ich jetzt mal. Und das ist einer davon. Und die Ursprungsidee da auch kam vom Linus tatsächlich. Das war auch sehr spannend, weil wir auch lang nicht wussten, okay, sollen wir jetzt den Song reinnehmen oder nicht, passt der zu uns oder nicht. Und wir haben es aber dann mit dem Sound sozusagen, den wir vermitteln wollen, gut umsetzen können, sodass es ins Konzept passt. Und ich bin auch sehr froh darüber, ich bin ein großer Fan von dem Song, eben weil er gerade relativ heavy ist, so, und er hat auch tricky Parts drinnen, und den Solo, oder ich will, oder vielleicht nicht tricky Parts, vielleicht ist das die falsche Wort dazu, aber ja, ich würde sagen, also anspruchsvollere Parts. Es gibt da drin auch so kleine Mini-Polymeter-Sachen, speziell in dem Solo-Gitarren-Riff genau, das Solo dann auch und dann dieser Part danach ist relativ tricky auch, weil das relativ schnelles Alternate-Picking dann ist. Also es sind so Kleinigkeiten eben drinnen, die ich sehr spannend finde. Und insgesamt finde ich auch diese Effekte, die da mit reinkommen, die das Ganze nochmal so dramatischer machen, musikalisch, sage ich jetzt mal, bin ich großer Fan von.
Finde ich auch ein geiles Statement, dass ihr den als zweites auf der Platte draufgesetzt habt, um auch so ein bisschen zu zeigen, hey, es geht nicht nur in die rein progressive technische Richtung, sondern wir haben auch einfach mal einen Headbang-Baller-Song, den wir mit Tempo dazwischen reinhauen, direkt als zweites. Ist ja auch irgendwo ein Statement, was auch zeigt, dass ihr hinter diesem Song steht und nicht irgendwie versucht, den als Song Nummer 6 oder 7, so in der Hoffnung, dass ihn niemand hört am Ende von der Platte, irgendwie zu verstecken. Ist ja auch sehr, sehr cool, weil ja genau, ich finde der Vibe, die Atmosphäre, das Solo auch sehr, sehr Fusion-esque, so wie wahrscheinlich die meisten Solo, aber hier hört man nochmal richtig die Fusion-Lines rausgehen, schön, ich würde vermuten, Halbton, Ganzton, genau, ja, in die Richtung gedacht, schön viel symmetrische Skalen mit den schönen rhythmischen Pausen drin. Genau, ich finde, das tut euer musikalisches Bild noch sehr, sehr gut abdecken.
Ja, deshalb haben wir den ja auch dann als zweite Single direkt
genommen. Stimmt, und zwar die zweite Single.
Weil das quasi so der krasse Gegensatz ist zu Iconic.
Stimmt, genau. Genau, das ist, kommen wir dabei direkt zum nächsten Song. Ich würde mal vermuten, das ist, glaube ich, der technischste und schwierigste Song vom Album, der Iconic. Wahrscheinlich auch dann mit einer der Gründe, warum er den als erstes Single so ein bisschen rausgehauen hat, um zu zeigen, hey, fuck, jetzt sind wir hier, gebt euch das mal. Ich habe letzte Woche versucht, ihn angefangen zu lernen und er ist tatsächlich echt fuck schwer, so die manchen Riffs, die da drin vorkommen. Ja, Iconic. Ja, was kannst du denn dazu sagen?
Ja, Iconic. Das ist, glaube ich, einer der ersten Songs, die wir überhaupt geschrieben haben. Viele Ideen aus diesem Song stammen auch noch aus der Obscura-Zeit tatsächlich.
Das hört man und sieht man auch so ein bisschen, wollte ich nur dazu sagen, weil gerade wenn man sich viel mit dem Diluvium-Album beschäftigt hat, so Riffs so von gewissen Pattern und gewisse Fingersätze sind da sehr, sehr parallel zu. Deswegen habe ich mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich einer der ersten ist, die ihr geschrieben hattet, dass das so aus der Zeit
kam. Ja, definitiv. Und das war auch viel Arbeit, muss man sagen. Es sind viele Noten. Und wir haben da echt auch, also das Main Riff und die wir hatten, glaube ich, damals angefangen mit dem Intro und dem Main Riff. Und dann war noch ein bisschen so diese Idee vom Chorus da. Aber das war es eigentlich. Und aus dem haben wir eigentlich den kompletten restlichen Song geschrieben dann. Das war sozusagen der Ursprung. Der ursprüngliche Ursprung, sage ich jetzt mal, war auch so, dass Sebastian erstmal eine Drumline geschrieben hat. Und auf diese Drumline habe ich Gitarrenriffs drauf komponiert.
Ach, wie cool.
Also,
das ist ja auch mal eine coole Herangehensweise.
Ja, genau. Oder das Intro zum Beispiel auch, das war eine Idee von Sebastian, er hat mir die Drumline geschickt, so. Dann habe ich erstmal Harmonien dazu gefunden, habe ich geschaut, okay, welche Thematik soll dieser Song haben. In diesem Song ist auch tatsächlich viel so Medianten-Geschichten kommen davor und eben diese Skala, da gibt es jetzt mehrere Bezeichnungen dafür. Augmented Scale könnte man auch sagen. Eben einer dieser Monsieur
Modes. Das sind die Monsieur Modi. Ja, Monsieur Modes. Ja, ich glaube,
ja,
der
genau,
dritte.
Genau.
Der dritte, der vierte. Ja.
Und eben immer kleine Terz, Halbton, kleine Terz, Halbton. Und da entstehen diese Medianten, diese parallelen Moll-Akkorde oder auch Dur-Akkorde. Und mit dem spielen wir so ein bisschen in diesem Song. Also das hat begonnen eben mit dem Intro. Da habe ich dann erstmal die Akkorde, die Chord-Structure draufgebaut und auf das dann eben das diese Lead-Gitarre auch, die relativ unisono mit den Drums, eigentlich ziemlich unisono mit den Drums fungiert. Und genau, so ist das eigentlich entstanden. Und dann das Main Riff dann genauso in diesem Stil, in dieser Skala. Und so moduliert der Song auch hin und wieder mal quasi in eine andere Grundtonart. Also dadurch, dass man in dieser Skala eben drei Tonzentren hat, dann, oder das hab ich halt dann so festgelegt. Und genau, so ging das dann dahin. Ja. Und diese ganzen Ideen, die wir dann da hatten für diese drei Parts, für diese drei Hauptparts, der Rest des Songs, bis auf die Bridge, die ist nochmal ein bisschen anders, aber der Rest des Songs sind eigentlich nur Varianten dieser Parts. Tatsächlich.
Mhm. Das ist interessant. Ich sag mal, man hat in dem Song direkt man wird direkt ins Gesicht geschlagen mit dem Riff und der Gitarre, sag ich mal, wirklich, das ist direkt sehr viele Noten, direkt sehr geil, sehr voll, so und sehr unison. Und ich sag mal, das ist ja auch immer ein bisschen etwas, was ich finde, vor allem dich und Sebastian ausmacht, dass ihr halt zwischen Gitarre und Schlagzeug dort sehr, sehr krass interagiert und viel diese Unisono-Sachen macht und so. Das ist ja auch etwas, was bei Diluvium schon aufgefallen ist, dass ihr Quintolen miteinander spielt und solche Geschichten, was halt einfach sehr, sehr geil ist. Aber dann geht's nicht nichtsdestotrotz einen sehr schönen Refrain mit einer klaren Gesangslinie, die im Ohr bleiben kann. Und auch dein Solo ist jetzt im Vergleich zum Rest des Songs eigentlich jetzt auch kein ultra schnelles Shred-Solo, sondern sehr beruhend auf Melodie. Ich glaube, du gehst sogar, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, so ein bisschen auch auf die Gesangsmelodie mit ein in deinem Solo. Beziehungsweise ist etwas, was, glaube ich, sehr oft halt einfach auf dem Album passiert ist. Ich finde, dass du gewisse Themen, gewisse Melodien, die vorher im Song vorkamen, auch schon mal in deinem Solo dann auch erstmal aufgreifst, was die Solo-Strukturen, den Solo-Aufbau ja auch nochmal sehr, sehr deutlich musikalischer macht und halt eben nicht einfach, okay, hier ist das 0815 Blues-Shred-Solo und weiter geht's. So.
Ja, genau. Ja, ich bin selber auch immer großer Fan von Melodien spielen einfach, weil dadurch, also vor allem speziell in diesem Fall, geht in diesem Song so viel ab, so die ganze Zeit ist so viel los, also da jetzt noch irgendwie so Arpeggios rauszuhauen, wäre für mich in diesem, zu diesem Zeitpunkt, wo das Solo dann kommt, nicht, es hat sich nicht so cool angefühlt, so für mich war das dann eher wichtiger, okay, das sind wirklich in dem Fall dann auch funktionsharmonische Akkorde, die wo man wirklich auch eine schöne Melodie drüber spielen kann und wo eben auch drüber gesungen wird und das hat dann so ein bisschen eine Relation zueinander und erzeugt dann auch so den Kontrast zum Rest des Songs. Und ja. Es ist tatsächlich das ganze Solo in Iconic wirklich eigentlich nur eine einzige Melodie ohne jetzt irgendwelchen schnellen Runs. Genau. Eigentlich kein einziger Run eingebaut. Viele meiner Soli entstehen auch während der Pre-Production beim Improvisieren. Also ich habe gar nicht gedacht, dass das Solo so bleibt, wie es ist, weil ich habe das eigentlich auch zum Großteil improvisiert. Wow. Und cool. Dann am Ende war es eben so, dass ich dann verschiedene Takes gemacht habe und irgendwie hat mir aber dann nichts besser gefallen und der Sebastian hat dann auch gesagt, ja, wieso änderst du da das Solo und so, das ist doch geil. Und sozusagen, dann habe ich mich auch davon überzeugen lassen, ja, eigentlich ist es geil, weil ich habe, also oft sieht man dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wenn man dann so lange in diesen Materie da drinnen ist und dann, dann ist ganz gut, wenn von außen mal wer sagt, hey, ist doch cool, was da passiert, ist doch ganz geil. Muss gar nichts anderes her, so, und dann habe ich auch beschlossen, das so zu lassen. Ich habe es dann natürlich nochmal gelernt und neu eingespielt für die Produktion dann. Aber Genau, das ist tatsächlich auch ein Überbleibsel von der Vorproduktion.
Cool. Mir ist im Songwriting auch immer sehr wichtig. Also ich habe immer einen sehr großen Blick auch auf Spannungsbögen und Spannungsaufbau. Und es ist auch etwas, was ich in meinen Videos sehr gerne erkläre, gerade bei, wenn es um das Thema Aufbau und im Solo geht. Und ich finde das sehr interessant, tatsächlich einen sehr interessanten Effekt im Songwriting-Bereich, mal ein Solo zu haben, was eben mehr auf Melodie basiert, wenn der Rest ziemlich voll und ziemlich dicht ist vom Riffing und von den Notenanzahlen. Und es bringt nochmal eine ganz andere Form von Spannungsbogen und vor allem von Peak, weil oft ist das Solo ja, ich sag mal so, gerade für uns Gitarristen der Highlight so von einem Song und dort, wo die Energie, sage ich mal, am größten ist, weil auch oft ja die Tondichte dort am nächsten ist und einfach viel Spannung da ist. Aber dann halt eben mal so ein Umkehrschluss und zu sagen, okay, hey, wir haben sonst im Song, ballern wir die ganze Zeit durch und jetzt manchmal ein melodisches Solo bringt irgendwo eine Entspannung, aber es bringt auch nochmal einen ganz anderen Fluss rein. Ich denke mal, wenn da jetzt zu viel passiert wäre, dann hätte man die ganze Zeit so einen Spannungspeak gehabt und das wäre dann auch wahrscheinlich irgendwie langweilig geworden. Deswegen ist das ein sehr, sehr schöner Kontrast zu einem sonst, ich sag mal, den Metal-Songs, wo das Solo halt eben das ist, wo die meiste Dichte
Ja, das
ist und der
stimmt. Das
höchste
stimmt, das ist ja
Spannungsablauf.
ungewöhnlich, ja, aber.
Ja. Aber der Effekt ist geil. Also, das zeigt doch mal wieder, dass wenn man sich mit solchen Dingen wie Spannungsaufbau und Songwriting auseinandersetzt, dass da sehr guter, cooler Shit bei herumkommen kann. Mein Gott, ich und reden. Ja, ein ganz schön ikonischer Song der Iconic. Oh Gott, auf den Spruch habe ich jetzt ganz davor ausgearbeitet. Da ist alles drin, was für eure Musik ikonisch ist. War der Name denn von vornherein irgendwie, war das schon so, oder hast du es dann auch etwas, was der Ravi reingebracht hat? Den Namen Iconic.
In dem Fall
Oder habt ihr euch schon gesagt, ah, das ist alles so
war es
ikonisch,
ist
die Riffs,
echt
die.
schon lang her, aber in dem Fall war das, glaube ich, sogar der Arbeitstitel und wir haben das dann übernommen und
Ja.
der Javi hat dann quasi um dieses Thema herum dann auch, oder ja, der hat dann da viele Dinge reininterpretiert auch. Also er hat auch dann auch viele Ideen übernommen von unseren, sage ich jetzt mal, Arbeitstitel auch zum Teil. Oder
Also ihr habt auch sehr ernsthafte Arbeitstitel gehabt oder habt ihr wie jede Band irgendwelche dummen Schwachsinnsarbeitstitel gehabt,
na,
die
also
sonst
ich
kein Außenstehender verstehen würde?
weiß nicht, wie ernst man manche Arbeitstitel nehmen kann. Aber wir haben also jetzt keine Comedy-Arbeitstitel, sage ich jetzt mal. Also zumindest bisher nicht. Also das kann sich ja alles ändern. Wir haben schon auch lustige Sachen auch drinnen, immer wieder, aber jetzt so in dem Fall hat es gepasst. Das war tatsächlich der Arbeitstitel und dann haben wir gesagt,
Cool.
okay.
Ja, das ist auch der Name des Albums
Ja.
Iconic. Was hat euch dazu verleitet? Okay, das Al also gibt es da einen größeren Sinn dahinter, das Album auch dann Iconic zu nennen? Gab es da vom, war das vom Gefühl, das, wo ihr sagt, okay, es ist der beste Albumtitel oder ist da auch eine Geschichte dahinter, warum das Album dann Iconic
Also auch da hatten wir viele Ideen und viele Gespräche dazu. Es läuft immer sehr demokratisch ab. Und
heißt?
das war auch, weil eben Iconic unsere erste Single war und das war sozusagen unser Aushängeschild für ganz viele Sachen. Und jetzt wollten wir sozusagen das Album auch gleich betiteln, weil das sozusagen unsere dann dieselbe Geschichte ist im Grunde. Wieder unser erstes Album hier, das ist so, womit wir uns präsentieren. Und das beschreibt dann eher die Geschichte des Songs eigentlich wieder oder spiegelt sich da dann wieder im gesamten Album sozusagen. Genau.
Die Songs hast du jetzt alle mit deiner roten Headless Vader aufgenommen oder gibt es da noch andere Gitarren, die mit reingespielt haben
Genau,
in den
also den Rest der
Aufnahmeprozess?
Songs habe ich alle mit meiner roten Kieselgitarre aufgenommen, genau, sowohl während der.
Das heißt, die sind auch alle in dem Standard Tech Desk Tuning, also Seven String an
Ja,
einem
genau, nur
Konstrukt
das,
runter.
dann gibt es noch einen Song, da benutze ich die tiefste Saite nicht, aber sonst sind alle in diesem Tuning, genau.
Cool. Gut, danach Iconic kam eure vierte Single, meine ich ja auch, Bound by Fire. Ich finde vom Gefühl her und von der Struktur sehr ähnlich wie Iconic ist. Das heißt, wieder sehr viele krasse Tech Death Riffs. Das Ende ist kackenschwer.
Ja, das stimmt, ja.
Ich habe es einmal, ja, das habe ich hier gehockt und dachte mir, scheiße, ich bin nächste Woche auf Tour, ich war jetzt eine Woche krank, ich brauche jetzt mal irgendwas, was mich challenged, und habe versucht, das irgendwie in anderthalb oder zwei Stunden irgendwie mir mal drauf zu schaffen und bin klaglos dran gescheitert. Super schweres Ding, aber es ist gut, um seine Finger wieder warm zu kriegen. Vor allem, wenn man sich so hochmutig fühlt wie ich, nach einer Woche krank sein, sich denken, oh, ich lerne einfach was vom Raphael jetzt, um irgendwie meine Finger wieder warm zu machen. ganz so einfach war es da nicht. Aber ja, Bound by Fire. Haben wir hier. Was gibt's dazu zu erzählen?
Genau. Ja, das ist ja auch wieder ein sehr intensives Intro, sage ich jetzt mal. Auf Quintolen-Basis, das war auch so eine Idee, die wir noch einbringen wollten. Und die Riffs in dem Song gibt es auch schon länger tatsächlich, also die existieren schon länger, und wir haben dann eben dieses Intro gebaut und dann sind wir da direkt in diese Blastbeat-Riffs rausgegangen und genau, so haben wir den ganzen restlichen Song. Eigentlich viel mehr gibt es da gar nicht an Ideen. Also es ist eben dieses Intro Quintolen auf Quintolen-Basis und dann kommen Verse-Riff und Pre-Chorus-Riff und der Chorus. Und das ist eigentlich schon der ganze Song. Also der restliche Song basiert auf diesen Ideen dann und sind eigentlich nur Variationen daraus.
Ist das Intro etwas, wovon du vorhin schon gesprochen hast, was du mit dem Synthesizer zusammengeschrieben hattest? Weil es ist auch, glaube ich, ist das nicht auch so ein bisschen abwechselnd Synthi oder die Synthi-Untermalung davon? Oder war das etwas, was du direkt an der Gitarre geschrieben hast?
Ja, also das ist, genau, das sind so Dinge, die ich meistens dann direkt im Cubase mit entweder einfach nur mit dem Klaviersound oder irgendwas mir anschaue, okay, wie klingt das, und dann schiebe ich da ein paar Töne rum, um das zu bekommen, was ich im Ohr habe sozusagen, und dann schaue ich auf der Gitarre, okay, wie liegt das, okay, hier noch den Ton ändern und hier noch das Arpeggio da nach oben ist nicht so cool, das spiele ich vielleicht so, dann ist es auch spielbar. Und genau.
Spielbar, in Anführungszeichen, für dich vielleicht.
Ja, genau. Und so ist das entstanden. Und dann die große Herausforderung ist dann quasi während der Produktion, weil während der Vorproduktion oder dem Songwriting-Prozess setze ich mich ja nicht hin und übe das ganze Teil. Also das nehme ich halt dann auf, so in Parts, und dann ist es nur da, um halt, damit wir halt weiterschreiben können. Und wenn wir halt zum Beispiel, weil oft passiert es auch so, dass ich was mache und im Nachhinein kommen wir drauf, hey, das ist nicht cool oder so, dann verwerfen wir das wieder und dann bin ich da irgendwie zwei Wochen gehockt an einem Ding, das dann nie passiert, man sozusagen. Kennt's. Ja, man kennt's. Ganz klassisch. Und genau, deshalb nehme ich oft für die Vorproduktion auch nur Sachen in Mini-Teilen auf, also auch oft nur taktweise oder sogar noch weniger, oder ich bessere dann einen Ton mal aus, so, weil der nicht cool war. Und dann für die...
Es muss ja erstmal klingen.
Ja, genau. Und deswegen arbeite ich auch lieber mit Cubase direkt, weil da höre ich dann, okay, wie klingt das dann wirklich? Dann kann ich, kann ich das auschecken so, und dann weiß ich auch vom Tempo her, okay, ist das cool oder nicht. Und dann, ja, und dann bei der Produktion selber, das ist dann quasi so die letzte Prüfung, ob das dann wirklich klappt so oder nicht. Weil es gab dann auch schon Situationen, wo ich dann wirklich drauf gekommen bin, okay, das in den nächsten Part zu spielen, geht eigentlich gar nicht. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen, und dann ist da eben die letzte Chance, das zu machen. Und genau.
Das heißt, das macht ihr schon in der Produktion, dass ihr guckt, okay, wie ist das live umsetzbar? Weil das sind ja sonst kennt man das so ein bisschen, also bei uns jetzt als Gegenbeispiel von Eternity's End ist das so, dass wir wirklich erstmal auf dem Album alles draufhauen und dann halt gucken, okay, kaum was davon ist live spielbar, wir müssen alles irgendwie nochmal umändern, aber das halt eben erst nach dem Album machen. Also das heißt, aber da guckst du schon, okay, wie könnte das dann live aussehen? Ist das live überhaupt spielbar? Muss ich live was verändern, oder dass du das halt schon von vornherein so anpasst, dass es live für dich halt auch möglich und vor allem angenehm
definitiv
ist?
Definitiv. Also ich spiele es dann schon so ein, wie ich es dann auch live spielen könnte. Also klar, auch in Parts. Mhm. Ich spiele jetzt nicht den ganzen Song durch. Es würde auch zu lange Vorbereitungszeiten sein. Aber ich schaue mir die Parts an, spiele die auf Tempo, und dann schaue ich, okay, ist das irgendwie möglich oder überhaupt nicht? Oder finde ich da eine andere Lösung? Und dann überlege ich mir halt, okay, weil grundsätzlich habe ich immer den, zumindest bei dieser Art von Musik, den Anspruch, wenn ich das so auf das Album gebe, möchte ich das auch so präsentieren dann, im Idealfall. Weil dann quasi live was anders zu spielen, finde ich schwierig. Also aber es passieren auch Sachen, die dann nicht gehen, weil ich ja zwischen Lead-Gitarre und Rhythmus-Gitarre auch wechsle, dann live sozusagen.
Ja.
Und dann diese Parts nicht ineinander gehen. Und das ist noch, da gibt es sozusagen noch Verbesserungspotenzial, das noch ein bisschen eleganter zu gestalten. Das ist das Einzige, was wirklich schwierig ist, immer im Detail zu checken, weil wenn ich Rhythmusgitarren aufnehme, nehme ich nur Rhythmusgitarren auf, wenn ich Leadgitarren aufnehme, ja, nehme ich nur die Leads auf, und dann achtet man da nicht so drauf. Also genau, das ist das Einzige, aber sonst schaue ich bei jedem Part, dass das auch sich so ausgeht. Genau.
Cool. Gut, dann kommen wir jetzt Track Nummer 5 zu meinem Lieblingstrack von diesem Album, der mich echt umgehauen hatte, nachdem ich ihn letzte Woche gehört hatte, nämlich Iron and Dust. Geht noch mal ein bisschen in eine andere Richtung vom Gefühl her. Gerade so, also es ist ein bisschen eingängiger vom Riffing, aber ist ein bisschen kleiner neoklassischer Anteil drin. Ist ein bisschen, ja, ein bisschen shreddiger noch mit dabei, ein paar schnellere Läufe mit dabei. Aber vor allem dieser geile Synthie-Part vor diesem geilen Solo. Ach, das hat mich umgehauen.
Vor
das
dem fand Solo,
ich so cool, du? Diese Synthie-Section. Ja. Ja, vor dem Solo, diese eine Takt 8-Bit-Synthie-Gepingponge mit einer meiner absoluten Lieblings-Akkordfolgen. Das ist ja wahrscheinlich Mollakkord, der in den Dur-Akkord ja, genau. tiefer geht. Das ist also diese ganz, ja. ganz klassische Akkordfolge. Hammer Song, also auch geil, finde ich auch, ich gesanglich sehr geil, von der Gesangslinie sehr geil. Und das Solo ist halt auch, finde ich, mit so einer der coolsten von der ganzen Platte, weil da sehr viel rhythmische Vielfalt da drin ist. Es ist ein cooler Sound dabei und über die Akkorde, über die das drüber sind, eben auch sehr geil. Und dann halt eben der ganze schnelle Geschreddy-Kram. Also, ach, der Song ist toll. Der Song ist richtig cool.
Ja, ja, genau. Du hast es eh schon gut angekündigt. Also es gibt da, fängt halt so an mit einer Melodie erstmal, die dann auch später im Song wieder kommt. Das ist sozusagen das Intro, das so reinfadet und dann geht es direkt mit dieser Melodie los, auf auch wieder auf 16. Basis halt, die dann auch später quasi zum Main Riff wird. Und dieses Motiv wiederholt sich in dem Stück relativ häufig. Und das ja. ist, ja. Das ist auch eine, also dieses, diese Idee besteht aus eben auch einerseits einer Akkordfolge einer bestimmten und die eh sehr klassisch ist, aber auch eben rhythmischen Idee. Das sind immer zwei Siemer-Gruppen, zwei Sechser-Gruppen und dann zwei Fünfer-Gruppen. Und so ergibt sich das ganze Riff sozusagen, oder die Abfolge von Noten und Tönen. Und an diesen Eckpunkten sind dann eben auch immer die Akkordfolgen, die Akkordwechsel.
Cool. Sind das so Ideen, die dann speziell vom Sebastian auch kommen, mit den ganzen Taktarten? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, es gab das Intro von Bound by Fire ja auch mit sehr vielen verschiedenen Taktarten. Ist das so ein Sebastian-Ding oder kommt das von euch allen irgendwie so?
Das kommt immer wieder von verschiedensten Leuten. Von ihm kommt dann natürlich immer der meiste Input. Aber das war jetzt tatsächlich eine Idee von mir auch. Und das war auch, also dieses Intro bei Iron and Dust war auch, das habe ich auch auf der Gitarre geschrieben. Das war so ein bisschen, ich war da beim Üben oder so und habe da gesehen, ey, irgendwie ist das cool. Ich nehme das mal so auf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist eine Siemer-Gruppe. Wie kann ich da irgendwie was draus machen? Und dann hatte ich eben diese Idee mit diesen Groupings, 2x7, 2x6, 2x5. Und so ergibt sich dann das ganze Ding. Und so ergibt sich dann dieses geschlossene System.
Das löst sich insgesamt unter 7 auch auf, oder? Ist das etwas, was insgesamt dann unter 7 ergibt? Weil ich liebe auch so Spielereien, dass man halt einen großen Ganzen was nimmt und das halt eben unterteilt in ganz interessante Dinge. Aber das wären dann ja 14, 12 und 10, 24. Das ist doch etwas, was sich dann auf 7 aufteilen lässt, oder?
Nee, auf 7 nicht. Am Ende in 9 dann. 9 Vierteltakt ist dann der,
wenn man das insgesamt sieht.
Ja, genau. Also, es sind 14 Noten, dann sind es 12, das sind 2 und
10.
Also, Kopfrechnen ist jetzt nicht meine Stärke, 26.
26.
Plus 26, 10 sind 36.
10, 36.
36 durch 4 sind 9.
Kopfrechnen ist auch nicht meine. Genau, ja, stimmt. Genau. Ja, cool, da siehst du.
Ja, genau, in 9 Viertel geht sich das Ganze dann aus. Und so, mit dem wird da eben auch gespielt. Dann der Vers ist eben auch in 9 unterteilt. Also das ist alles 9 Viertel und dann geht es aber in den 4 Viertel dann im Pre-Chorus.
Ah, das ist so toll. Also irgendwie einer mal sagt, dass Musik nicht toll ist, wenn es mathematisch ist, der kann nach Hause gehen, weil ich finde sowas total geil. Ich liebe sowas.
Oh. Ja, ist immer wieder spannend.
Das ist ja geil. Ja, genau. Was ich ganz vergessen hatte noch anzumerken bei Under Black Skies, wo ich gerade vom Neoklassischen gesprochen habe, ist ja, dass ihr dort auch eine Fugenpart mit reingebracht genau. habt, richtig? Und da ein bisschen mit rumgespielt hat, nach deinem Solo im ersten
Ja, Zeit ja, nach dem Black Solo Skies, kommt genau. kommt das Thema, eigentlich das Main Riff. Ich mache jetzt keinen Sinn, das hier vorzusingen, aber genau dieses Thema kommt dann quasi in Fugenform, also wo dann quasi erst die eine Gitarre das Thema vorspielt, dann kommt die zweite dazu und das...
Das ist auch richtig mit Krebs und Spiegelung also
so,
und dem ganzen Kram. So, wie eine
so gut es da möglich war mit diesem Ding. Also da ging es eher, also ging weniger um bestimmte Regeln, die man einhalten wollte, sondern mehr um um einfach zu sagen, okay, das ist das Thema, aus dem will ich eine Fuge machen. Und dann habe ich das auch so geschrieben. Ich habe dann auch natürlich den Bass, musste ich da integrieren. Das war dann was ich quasi dem Linus mehr oder weniger vorgegeben habe, dann das so zu spielen, weil er ja dann auch das Thema übernimmt. Und ich habe dann wirklich geschaut, dass diese drei Stimmen, dass das alles sich so ausgeht. Und es sind immer wieder so Kleinigkeiten drin. Aber das...
Ja, aber die machen das, ich finde, die machen das ja erst recht so spannend, dass man halt auch so ein Album halt eben nicht nur einmal durchhört und man hat alles verstanden, sondern du hast halt immer wieder was du dabei entdecken kannst und sehen kannst. Und das eben auch nochmal etwas zu meinem Rat für die Leute, die sich echt gerne mit sowas auseinandersetzen, ist sowas halt auch mal, wie gesagt, mit dem Visuellen, mit den Noten dabei einfach mal sich anzugucken, mit den Tabs, die kann man sich alles auf eurer Seite holen, neben sämtlichen Merchandise. Ach, ich hätte mein Obsidius-T-Shirt anziehen sollen, fällt mir gerade auf, jetzt über die Session. Verdammt.
Ja, gut,
es gibt einige Videos von mir da draußen. Ja, stimmt, das sehen die nicht. Und es gibt einige Videos von mir, wo ich es eh anhab, also weil ich nicht viele T-Shirts besitze. Das ist so das Spannende, dass du ja echt immer beim Wiederhören immer was Neues entdeckst. Vielleicht, es ist manchmal vielleicht für den einen oder anderen schwer, direkt reinzukommen in die Musik, aber ich finde, es macht dann eben langfristig echt sowas spannend und es ist nicht so schnell totgehört, so eine Musikrichtung. Das ist ja irgendwie das
Geile. Ja, das stimmt.
Cool. So, Track Nummer 6, gehen wir mal weiter von Iron Dust zu I Am. Tempomäßiger ist, wieder weniger die Speed-Geschichten rein.
Genau, auch hier wieder Stichwort Augmented Scale. Genau, auch der Chorus, der da in diesen drei Tonarten sozusagen oder zwischen diesen drei Tonarten dann hin und her switcht, je nach Steigerung dann dahin geht. Und ja, was gibt's da zu sagen? Also das Intro startet eher mit so einer Soundkulisse und dann kommt eben das Intro, das die ganze Geschichte so ein bisschen einleitet. Das war auch eine Drumline erst, wo ich dann drauf komponiert habe, die Gitarren drauf komponiert habe. Und genau, dann das Main Riff, das existiert schon relativ lang, auch aus vor Obscura Zeiten oder halt vor Obsidius Zeiten sozusagen. Und genau, da an dieser Idee haben wir dann weitergefeilt. Es war auch schwierig, weil wir nicht wussten, okay, wie soll der Song, da waren wir uns zum Teil nicht ganz einig erst am Anfang, so wie soll der Song aufgebaut sein, weil er ist doch relativ lang, wir wollten ihn ursprünglich dann eigentlich kürzer halten, aber hier Teile zu kürzen war auch nicht der musikalischste Weg sozusagen, aber es hat dann, wir haben dann den Weg gefunden, wie wir das strukturieren Und es sind eigentlich auch nicht viele Parts. Also das ist auch immer so ein Ding, dass wir gerne aus einer Idee relativ viel schöpfen. Eben das, das Main Riff, das dann Pre-Chorus, im Pre-Chorus quasi wieder gespiegelt wird, weil da kommt quasi genau dasselbe, nur variiert und mit einem anderen Groove drunter und so. Genau, also das ist...
Das ist ein bisschen auch der klassische Ansatz, dass du halt quasi ein Thema hast und daraus Variationen schaffst und halt eben auch guckst, was kann man eigentlich so viel aus einem Riff oder aus einer Melodie rausholen, wie es geht für einen Song, um dadurch ja auch einen Song, sag ich mal, sehr interessant gestalten zu können. Ist ja auch eine sehr, sehr coole Sache eigentlich, die teilweise sehr wenig leider gemacht wird.
Ja, genau. Und eben immer diese Relation herzustellen zu den Parts, die halt schon da waren und so, damit der Song auch in sich, dass sich so ein Thema auch durchziehen kann, damit es sich entfalten kann und damit ein Song quasi in einer Stimmung bleibt und dann nicht von einer Idee zur nächsten springt und dann wiederholt sich auch oft nichts oder so. Und das, genau, also wir achten da schon, und es hilft uns ja auch sehr für den Prozess, auch selbst. Ich finde es auch selber immer eine coole Challenge oder einen spannenden Ansatz, wenn man einfach Dinge nimmt, die schon da sind, weil man kann aus dem viel mehr schöpfen, als man eigentlich macht. Das ist wie mit dem Lick. Du lernst einen Lick und dann kannst du entweder nur dieses eine Lick in dieser Position und in dieser Tonart spielen und mit genau dieser rhythmischen Abfolge, oder du kannst dieses Lick nehmen und ganz viel variieren. So.
Ja, ganz viel rausholen, ja, genau. Worum geht es denn inhaltlich in
IAM? Inhaltlich in IAM, da hat Javi, das ist wieder mal Javis Idee dann gewesen, da geht es im Grunde ein bisschen um eine Persönlichkeit oder um ein Gefühl im Grunde, um Emotions. Und es hat gar keinen so eine richtige Story oder so, sondern es sind eigentlich nur Gedanken und was im Kopf eines Menschen sozusagen abgeht, so, und dann da gibt es dann auch so einen Teil, wo es eben darum geht, okay, da läuft man vom anderen weg und so, und am Ende kommst du drauf, dass du das selbst bist und so, also genau, das ist so.
Ja, das hat er in der Instagram-Story, nicht in der Story, aber in einem von euren jetzt kürzlich erschienenen Instagram-Videos erwähnt, dass relativ viel von den lyrischen Sachen ein bisschen abstrakter sind und Raum für auch eigene Interpretation lässt, was ja auch wirklich passend und auch cool für diese Musik ist. Ich glaube, zumindest ein bisschen besser, als man erzählt eine Geschichte von vorne bis hinten quasi wie aus einem Bilderbuch oder wie aus einem Kinderbuch, sondern dass man da halt auch ein bisschen Raum zum Philosophieren und drüber nachdenken hat, neben der Musik halt auch neben dem Lyrischen noch. Und auch einen interessanten Ansatz, den ich fand, den er da erzählt hat, war, dass er eben auch versucht hat, okay, wie kann man eben gewisse Emotionen phonetisch in Wortsprache umsetzen, wie kann man das beschreiben? Und das finde ich ein cooler Ansatz auch für ein lyrisches Konzept von so manchen Songs.
Ja, finde ich auch gut. Dann ist es quasi nicht zu obvious sozusagen, und man kann sich dann selber auch noch so, ich meine, jeder Mensch hat so verschiedensten Dinge, verschiedenste Ansichten oder Assoziationen zu verschiedensten Wörtern oder was auch immer, und so ist das relativ frei interpretierbar auch, und das finde ich auch gut.
Ja. Cool, dann kommen wir zu Track Nummer 7, Delusion.
Awesome.
sehr interessant anfängt wieder, anders anfängt, zwar mit Streicher und mit dem Chor. Das hat schon so ein bisschen Howard Shore-Vibes, finde ich. Also es klingt schon sehr nach einem Herr der Ringe-Soundtrack oder so, was ich sehr, sehr geil finde. Bevor das in so ein ultra fettes Tech Death Riff gespielt auf dem Bass geht. Also der Song ist, von dem, wie ich es empfunden habe, schon wieder deutlich traditionellerer Tech Death quasi vom Riffing her. Und vom Aufbau her, bis auf das Solo, da will ich gar nicht nochmal drüber reden. Das Solo, finde ich, hat eine ganz, ganz interessante Komponente. Aber ja, dieses Intro, wer kam denn da drauf? Auf den ganzen Chorgesang und die Streicher, das ist ultra geil, wie sich das aufbaut.
Also das habe tatsächlich auch ich geschrieben und das war ursprünglich auch nur ein Platzhalter. Ich habe da relativ spontan was zusammengebaut und habe gedacht, okay, da soll, also so arbeite ich auch immer ganz gerne. Ich mache halt irgendwas, das halt so in diese Richtung geht und habe gedacht, okay, da soll sowas in der Art stattfinden. Und dann geht es eben in dieses Riff. Bei dem Song habe auch ich relativ viel schon vorgeschrieben, bevor ich das dann mit Sebastian bearbeitet habe. Auch die Riffs und so, die kamen in dem Fall eigentlich fast ausschließlich von mir. Genau, aber es ist ja auch gar nicht so wichtig, sondern genau bei dem Intro war es dann so, dass die anderen fanden es aber dann geil irgendwie und der Javi hat dann nur mit seinen Production Skills, also er ist ja auch Produzent, was aus dem gemacht, was da war und hier halt da nochmal die Sounds aufgewertet und das irgendwie vernünftig gemischt und so, dass das, ja, dass
Aber
das
das
gut
sind alles
reinpasst.
Plugins. Ihr habt jetzt keinen Kinderchor organisiert für sowas, sondern alles
Genau.
aus der Plugin-Maschine. Oder
Alles,
welche Plugins sind das denn? Weil das klingt schon geil.
das weiß ich gar nicht. Müsste ich den Javi fragen, was er ganz spezifisch wo
Ach so,
verwendet hat.
das kam von ihm.
Ja, die Sounds
Ah,
kamen alle von
okay.
ihm. Also die Noten kommen von mir sozusagen. Ich habe das, also genau, wenn du mein Demo hören würdest, wärst du vielleicht nicht ganz so
Ich hoffe,
begeistert.
du hast es mit deiner Engelsstimme dann da eingesungen, den Chor selber gemacht.
Das wäre geil gewesen. Na, aber das ist tatsächlich, die Sounds kamen dann von ihm. Also ich habe das quasi geschrieben und dann ihm die MIDI-Files geschickt, auch das Audio-File natürlich, damit er weiß, wo das hingehen soll. Und er hat dann quasi seine Sounds, also die Sounds ersetzt einfach nur und das
Cool.
vernünftig gemischt mit den Automationen so hingedreht, dass die Dynamik passt und so. Und genau, wir haben auf dem Album keine Gastmusiker oder irgendwas eingeladen. Wer hätte jetzt auch den Rahmen gesprengt, auch den finanziellen Rahmen. Also klar ist immer cool, wenn man die Möglichkeit hat, da so echtes Orchester irgendwie spielen zu lassen, aber das,
Kostet halt alles,
ja,
ja.
und das war jetzt auch
Und
nicht
Zeit
so,
und Aufwand.
das hätte
Ja.
sich jetzt auch nicht
Aber
gelohnt.
ich dachte zuerst am Anfang tatsächlich, ob das vielleicht aus einer Kooperation mit dem Vater vom Linus entstanden ist, wie
Ah
auch
ja,
beim
stimmt, ja.
Diluvium-Album. Aber ja, ich meine, gesagt, Zeit, Corona, der
Ja,
ganze Kram,
genau,
da ist
so
halt
viele
sowas leider alles
Komponenten.
nicht so einfach. Ja, aktuell alles nicht so einfach, gerade mal einfach mal solche Gastmusiker irgendwie
Ja,
dazu zu holen, ne?
genau.
Ins
Ja.
Studio.
Ja, viel
Aber auch.
Problemik oder beziehungsweise halt also Ortmieter, sage ich jetzt mal.
Ist der die eine Strophe oder sind die Strophen, wenn ich das richtig erinnere, bei dem Song auf 5 basierend oder auf Quintolen basierend? War da was? Wenn ich das so richtig beim Hören während der Autofahrt versucht habe
Ja,
rauszuhören.
fast. Also es sind eigentlich, du meinst wahrscheinlich jetzt den Pre-Chorus.
Ja, genau.
Also es sind eigentlich 9 insgesamt, aber es kommen relativ häufig eben die 5 vor, die 5er-Gruppen. Es ist auch immer so eingeteilt in 5, 4, 5, 4, 4, 5 und so. Also ich habe es jetzt gerade selber auswendig, lustigerweise gar nicht im Kopf, aber es ist in 9 letzten Endes und
Cool.
dann
Hier kann man ja gut spielen.
Genau, genau, da alle möglichen Varianten davon eingebaut und dann eben am Ende auch drei, so eingeteilt dann.
Ja.
Genau, einfach auf verschiedenste Art und Weisen dann eingeteilt und ja, so ging es dann bis zum Chorus sozusagen. Der Chorus ist dann in wieder ganz normal.
Das finde ich halt auch so geil, wie dennoch, ich sag mal, so viel, ich sag mal, mathematischen Kram dahinter steckt, der halt echt spannend und faszinierend ist und auch die Freiheit, wie viel man damit rummachen kann, was dennoch halt der Klangästhetik passt und halt nicht beweist, dass sowas nicht automatisch kacke klingt, nur weil man sich mal ein bisschen mehr Gedanken drüber macht, sondern dass man da halt einfach sehr viel Spannung und sehr viel coolen Sound rausholen kann, der sich dann ja auch super auflöst und das finde ich ja auch total geil, wenn man wieder über Spannung redet, in den Refrain hinein, der ja dann wirklich schön aufgeht in Dur und in schönen Harmonien und alles und also jetzt nicht Klischee-Dur, aber das sind halt dann auch so diese, die klingt so nach den verschiedenen verschobenen Dur-Akkorden in Terzen oder so, irgendwie so, danach klingt es so ein bisschen.
Ja, es ist eigentlich nichts anderes als phrygisch dominant dann in dem Fall. Hm. Aber es ist, es fühlt sich so an, also es man löst quasi nach Dur auf, weil das quasi dann die Grundtonart ist wieder und vorher kommt das halt in Moll sozusagen und dann löst es halt so auf die erste Stufe wieder, aber erste Stufe phrygisch dominant.
In Dur. Für phrygisch dominant, genau. Ja, cool. Und dann kommt dein Solo. Was ich sehr, sehr geil fand an dem Solo, ist tatsächlich die Soundästhetik, die du dort nimmst, weil du keinen High-Gain, voll aufgerissenen Amp-Solo-Sound dort hast, sondern halt wirklich so einen crunchigen Greg Howe-mäßigen Fusion-Sound. Das fand ich sehr cool. War das auch so ein bisschen geplant, da mal ein bisschen zu sagen, okay, hey, es muss nicht alles Gain auf 11 Metal-mäßig sein, sondern ich will da halt mal einen Fusion-Sound mit reinbringen, also auch mal ein bisschen dort den Gain-Kanal zurückfahren und ein bisschen mehr Platz für sowas lassen?
Also es ist tatsächlich ein bisschen ein Ziel von mir auch gewesen, oder ist es immer noch, also ich muss das jetzt nicht zwangsläufig irgendeinen Stempel reinbringen oder irgendeine Stilistik reinbringen.
Mhm.
Aber für den Song hat sich so angefühlt, okay, hier Middle Part, Bridge sozusagen oder Instrumental Part, bisschen zurückgehen und mal über eine Groove spielen, was ja ganz selten so passiert im Metal-Bereich. Über eine Groove solieren und das ist so auch ein bisschen entstanden einfach. Also wir haben uns nicht vorher hingesetzt und gesagt, okay, das wollen wir da haben, sondern das ist dann aus dem Songwriting-Prozess dann auch wieder so entstanden und auch da, dadurch, dass ich ja auch viel andere Musikrichtung Spiel und praktiziere, auch wahrscheinlich mehr anderes höre als Metal, muss ich auch sagen, ehrlicherweise, hat sich das für mich da jetzt cool angefühlt, so.
Mhm.
Genau, cool. Und dann ist ja auch in demselben Ort-Mieter-Schema auch, es geht zuerst los mit 5, zwar, da haben wir es dann wirklich auf 5 gemacht und dann geht es aber wieder in die 9er Geschichte rein. Mhm. Und ja, und dann gibt es halt so diese Steigerung in diesen nächsten Part rein, sozusagen. Und das, dass das jetzt aus einer anderen Stilistik kommt oder so, das, ja, also das ist quasi einfach so dann entstanden.
Ja, ist ja wahrscheinlich sehr natürlich, eben weil du und auch die anderen Jungs ja auch eben sowas viel praktizierst. Und dann kommt das natürlich aus dem Fluss, dass man halt vielleicht auch merkt, okay, hier macht Sinn, mal sehr runterzufahren. Es ist ja jetzt auch keine verzerrte Rhythmusgitarre irgendwie mit dabei, eben, sondern es ist ja wirklich nur Groove, wie man das in einem Trio kennt. Und dann spielt man ja auch, glaube ich, automatisch, instinktiv eher in dieser Stilistik, so ohne sich das jetzt vorher vorschreiben zu wollen.
Ja, genau.
Ich spiele ja auch.
Achso, Entschuldigung. Was wolltest du? Es war kurz nur der Zoom ein bisschen hinten, deshalb, ja, was wolltest du noch?
Genau, ein wenig die Latenz zwischen Österreich und Deutschland, aber alles gut, sag du ruhig.
Okay, was ich sagen wollte, war nur, dass ich improvisiere ja auch sehr viel zu den bestehenden Riffs oder Solo-Background, sage ich jetzt mal, oder zu den Chords. Also bevor das Solo entsteht von mir, improvisiere ich da relativ viel drüber. Und währenddessen bemerke ich schon so, okay, das ist jetzt so jetzt irgendwie in diesem Vibe oder das soll eher so in diese Richtung klingen. Also ich erkenne da bei mir dann schon selbst so eine Richtung, okay, das wird's werden oder das nicht. Ich nehme mich dann ja auch natürlich gleich auf, auch für die Vorproduktion, damit da einfach Platzhalter ist. Ich mache meistens einen Platzhalter und da merke ich dann, okay, finde ich das gut oder nicht und was finde ich dran gut und was nicht und dann dementsprechend handle ich dann sozusagen.
Sehr cool. Was ich fragen wollte, ist das Solo auch mit deiner Siebensetter Kiesel gespielt oder ist das, klingt so, könnte auch die Single-Coil-Gitarre sein, die du ja hast?
Ja, ja, oder stimmt. Ist das auch mit der Siebensetter? Das ist alles dieselbe.
Ach krass. Weil ich hatte jetzt klanglich auch vom Sound eher gedacht, okay, vielleicht ist das deine
Single-Coil-Kiesel. Ja, es gibt ja auch eine Split-Position. Ja,
die blaue.
Genau, aber in dem Fall. Genau, die Split-Position von meiner 7-String Osiris heißt das Modell.
Ach so, Osiris, stimmt, die Vader ist mit dem Daumen oben.
Genau. Habe ich alles mit der gemacht.
Ja. Ach, krass. Cool, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Track, nämlich Devotion. Track, wo ich jetzt rein instinktiv sagen würde, den hat wahrscheinlich die Linus viel geschrieben.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Ja, das ist so ein klassischer Linus-Song, so die Bassmelodie. Ich glaube, die ist auch schon, ich bin gestern noch mal ein bisschen durch Linus Instagram durchgegangen und habe so ein bisschen versucht, nach Material zu suchen. Ich glaube, die ist auch schon ein bisschen älter, die Melodie, die da am Anfang kommt. Oder hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es da so ein Instagram-Video mal gab, was schon ein paar Jährchen alt war, wo er die Melodie schon mal irgendwie so ein bisschen für sich gespielt hat.
Ah, das kann durchaus sein. Ich weiß jetzt nicht, wie alt das Thema ist sozusagen, aber die Idee kam auf jeden Fall von ihm, ja. Und keine Ahnung, wie lange er das schon rumliegen hat.
Er war auch sehr schöne Bassmelodie, die er auch mit Akkorden versiert hat. Und da ist mir nämlich ganz besonders aufgefallen, was ich sehr cool finde, ist den Aufbau von dem Song, weil der halt eben ja sehr nur mit Bass allein anfängt, mit der Bassmelodie und sich dann immer mehr und mehr aufbaut, bis hin zu dem Solo, was ich finde, was so der höchste Punkt der Steigerung ist, wo du ja eben dann auch die Melodie ja aufgreifst mit deiner Solo-Gitarre.
Genau, und in dem Fall war es auch so, dass es auch wieder eine Melodie und kein richtiges Solo, sage ich jetzt mal. In dem Song gibt es auch kein richtiges Solo, im klassischen Sinne. Aber es braucht es auch nicht unbedingt, finde ich. Und deswegen hier einfach an dieser Stelle die Melodie das Thema sozusagen übernommen, dann auf zwei Leadgitarren dann aufgeteilt, zweistimmig dann. Und das ist sozusagen so der Höhepunkt des Stücks und dann kommt nochmal der Gesang und es ist relativ dramatisch auch, weil es geht um diese, Javi hat da diese Jonestown-Geschichte beschrieben, ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist, aber es geht um quasi darum, dass Leute in einer Sekte sind oder so und da passieren wilde Sachen. Also eben spezifisch auf oder bezogen auf Jonestown in dem Fall, was ja sehr eine sehr dramatische Geschichte ist. Und und ich finde, das drückt der Song auch so ein bisschen aus, dann da ist ein bisschen diese Dramatik.
Cool. Zeigt halt auch wieder, wie bewusst euch eben das Thema Songwriting ist und dass es in Obsidian jetzt nicht um Ego-Geschichten geht, wo jeder eben das krasseste Solo bei jedem Song reinballern muss, sondern wo ich sag mal, der Song im Großen und Ganzen halt eben im Vordergrund steht, sieht man vor allem, ich sag, finde ich, in dem Song, wo halt eben der Aufbau und die Struktur des Songs, so das finde ich das interessante Merkmal, ein interessantes Einstellungsmerkmal ist, was sehr, sehr geil an Devotion ist. Auch wieder ein ruhigerer Song, ich würde sagen, so die Ballade
Ja,
vom
das könnte
Album.
man sagen, ja. Ja, wobei es
So
geht.
das Nothing Else Matters von
Es geht schon sehr krass los. Also
Obsidian.
der erste Vers ist schon, da geht's schon. Da kommt viel, auch mega viel drin vor, passiert sehr viel, und dann wird es halt eben immer ruhiger, und auch der Chorus ist ja relativ straight. Also ja, genau.
Geil. Okay, dann gehen wir mal ins Niemandsland, hier in Nowhere bei Track Nummer 9. Auch wieder sehr, sehr krasser Ballersong, aber ich finde jetzt anders als Iconic oder Bound by Fire nicht so auf diesem extrem technischen Maß, sondern einfach klassische Riffs, klassische Tech-Death-Riffs, die halt einfach einem wirklich das Gesicht vom Kopf wegballern.
Interessante
Hier bist du die
Ausdrucksweise.
Metal-Beschreibungen zu finden. Mann, ja, aber auch wieder sehr geiler Headbanger-Song, der super cool funktioniert als vorletzter
Ja,
Song.
genau. Was gibt's dazu zu sagen? Auch wieder die Idee, die Ursprungsidee kam vom Linus auch. Da haben wir auch ganz viel
Ah, okay.
Dran rumgefeilt, noch ganz viele Kleinigkeiten noch gecheckt. Das war wirklich ein langwieriger Prozess. Aber genau, auch hier so Riffing, klassisches Riffing, würde ich mal sagen. Und dann der Chorus mit einer speziellen Akkordfolge. Und genau, da wo auch öfter mal alteriert vorkommt, dann immer auf, bevor es wieder zurückgeht auf die Eins. Das mache ich auch immer ganz gern. Und vielleicht eine spannende Sache hier noch, sind öfter mal 9 Tolen oder 9 Nolen, wie man es ausspricht, drinnen dann im zweiten,
An welcher Stelle, also in den
im
Strophen
zweiten
oder
Part
in.
vom Chorus. Genau, da, wenn man da auf die Bassdrum-Figur achtet, dann hört man das ganz gut.
Cool, das werde ich später nochmal genauer analysieren.
Genau.
Sehr cool. Ja, und dann haben wir als letzten Track Lake of Afterlife. Eure letzte Single, die ihr zuletzt rausgehauen habt, so wie ich es richtig gesehen habe, ist auch noch eine Single geplant vor Release. Aber das war jetzt die letzte, die ihr vor 1 oder 2 Wochen irgendwann. Also Moment, ich war in dem Moment, war ich in Osnabrück, als ihr die rausgehauen habt, weil ich da mitten während der Tour war.
Okay.
Und in einem Tourbus in meinem kleinen Bank da gehockt habe, in der kleinen Kajüte, und mir gedacht habe, oh cool, neues Video, neuer Song. Mich darüber gefreut hatte, genau. Aber auch wieder ein bisschen einfacher Song, eingängiger Chorus, ein bisschen wieder einfach strukturiert, aber auch ein, ich sag mal, runder Abschluss für das komplette Album.
Genau, also der Song, da haben wir tatsächlich auch, das ist, wo ich anfangs schon gesagt habe, sind 2 Songs, die relativ simpel strukturiert sind. Das ist A Sense of Lust und eben Lake of Afterlife. Bei dem waren wir auch anfangs gar nicht sicher, okay, wollen wir den Wollen wir den aufs Album geben? Sollen wir einen Bonustrack draus machen? Sollen wir damit warten? Für irgendwas anderes verwenden? Was auch immer. Da waren wir uns lange nicht sicher, aber letzten Endes kam er aufs Album als letzter Track und ja, bin auch happy damit. Also das ist, wie gesagt, auch einer von den einfacher gestrickten Songs oder straighteren Songs. Da kommt mal im Vers so eine Melodie rein, Gitarrenmelodie und dann auch in der Bridge wieder eine Melodie.
Das ist wie mit Oktaven.
Genau, die mit Oktaven.
Gestrummt dann, quasi. Genau. Das fand ich so lustig. Ich glaube, es war aus dem Song, aber es gab mal eine Zeit, wo du vor so die ersten Singles rauskam, wo du auf Instagram sehr viele Videos hochgeladen hast, wo du halt eben Parts oder Sektionen aus davon spielst. Und ich glaube, es war aus dem Song. Auf alle Fälle gibt es auch ein Video, wo du halt viel, einfach nur diese Oktaven strumst. Und das war halt so ein ganz lustiger, nicht Vergleich, aber ein ganz lustiger Gegensatz, weil sonst hast du immer die Instagram-Videos, wo du dir einen abfrickelst wie sonst was und die ganz schweren Parts zeigst und dann einfach so eins, wo du einfach nur die Oktaven strumst, das ist halt lustig. Da meinst du dann auch so, hey, yo, God taps, bro.
Ja, genau. Stimmt, ja. Ja, genau. Ja, Gott sei Dank gibt es auch Sachen, die jetzt nicht so schwer sind. Oder anders schwer vielleicht, ja. Genau. Gibt es noch das Gitarren-Solo drin, relativ klassisch aufgebaut, auch von der Struktur. Ist jetzt keine Seltenheit, würde ich sagen.
Das ist mir bei Nowhere, um nochmal kurz zurückzukommen, darauf aufgefallen, dass da das Solo tatsächlich fand ich so ein bisschen wieder ein bisschen oldschooliger vom Vibe her ist, ein bisschen bluesiger, ein bisschen 80s-Shred beeinflusst. Hatte ich jetzt bei Nowhere das Solo ein bisschen rübergenommen, wenn man das mal ein bisschen vergleicht mit den anderen Soli, die dann als Außenstehende doch sehr Fusion-esque, sage ich mal, rüberkommen. Kam das Nowhere-Solo auch da wieder ein bisschen straighter rüber, ein bisschen klassischer inspiriert von den klassischen.
Ja, aber das ist wiederum auch dem Riff oder dem Umfeld sozusagen geschuldet. Also jetzt auch nicht im negativen Sinn, aber da jetzt anfangen, nicht drauf einzugehen, sozusagen, ja, finde ich schwierig. So als Komponist würde ich sagen, okay, da das Riff gibt das und das her. Entweder ich spiele sowas in der Art drüber oder man macht halt einen anderen Part draus. So.
Genau. Ja, es ist halt einfach intuitiv und einfach aus dem natürlichen Fluss herauskommend wahrscheinlich. Ich glaube, das ist definitiv halt besser als versuchen, auf Krampf den Stempel da drauf zu hauen. So. Ja. Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen auch einfacher für dich, zum drüber schreiben und zum drüber improvisieren, wenn das halt einfach im Flow ist und man sich jetzt nicht erzwingen muss, so, ich muss jetzt ein Bebop-Gypsy-Solo darüber raushauen, obwohl es gar nicht passen
würde. Ja, stimmt, ja. Ja, es gibt eh einen Lick im Lake of Afterlife am Ende vom Solo, wo ich sehr viele so Chromatic Approaches einbaue, wo ich auch schon öfter darauf angesprochen wurde, dann hey, das kommt woanders her. So.
Aber ja, so ist das halt. So ist das halt. Ich meine, ist ja auch nur wie eine Sprache und das sind die Wörter, die wir halt weitergeben.
Ja, genau, eben, ja. Ja.
Cool, ja, das ist quasi das Album Iconic von Obsidious. Genau. Lohnt sich auf alle Fälle mal reinzuhören oder anzuhören. Also wie gesagt, für mich, glaube ich, mit so wirklich das beste Album, was dieses Jahr rauskam. Weil es, also musikalisch genau mein Ding ist. Da habt ihr bei mir voll ins Schwarze getroffen. So. Als Spiritus Successor vom halt eben der Diluvium, die ja auch auf alle Fälle mit einer meiner Lieblings-Obscura-Platten ist, passt das ja perfekt, sage ich mal, auch so ein bisschen mit rein. Jetzt hattet ihr aber auch, bevor wir zum Ende kommen, da wollte ich nochmal drüber reden, auch die Möglichkeit, Songs davon auch schon live zu spielen, nämlich vor 2-3 Wochen auf dem Euroblast. Genau. Wie sahen da die Setlists aus? Das würde mich als erstes mal am ehesten interessieren, welche von den Songs ihr eigentlich gespielt habt.
Also wir haben natürlich auch Material gespielt, das zu dem Zeitpunkt noch nicht released war. Wir haben ja auch keine andere Wahl. So viel Musik.
Klar, wenn du nur 4 Songs wäre schwer. Ja.
Genau. Und wir haben daneben alles gespielt, was schon heraus ist sozusagen. Oder heraus war zu diesem Zeitpunkt.
Hast du dann für Under Black Skies noch so als Zwischenfrage eine andere Gitarre benutzt? Oder hast du dann irgendwie versucht, schnell die 7-Seite auf Drop-D?
Ja, wobei wir haben tatsächlich...
Quad Cortex.
jetzt, wo du mich damit konfrontierst, wir haben tatsächlich 2 Songs davon nicht gespielt. Und zwar Under Black Skies und Iconic aus folgenden Gründen. Also Under Black Skies haben wir nicht gespielt, weil... Also... Auch wegen dem Gitarren-Change, weil wir dachten, okay, jetzt wegen dem einen Gig, jetzt weil das ist doch ein größerer Mehraufwand, so. Das könnte man sich dann sparen. Und Iconic haben wir nicht gespielt, weil sich dann von der Zeit her sehr schwierig war. Es ist doch ein langer Song, fast 7 Minuten. Und mit dem Song wären wir zu lange gewesen. Ohne den Song haben wir eigentlich ein bisschen zu wenig und so. Es war echt schwierig. Und es ist natürlich ein unfassbarer Aufwand, diese Songs zu lernen, zu proben und dann zu spielen. Also Under Black Skies und Iconic sind mit Abstand die schwierigsten Songs so zu performen. Und also ich sitze ja auch an diesen Songs monatelang, also genauso wie Sebastian und Linus. Also das ist nichts, was man jetzt so so mal sich draufschaut.
Einfach mal so innerhalb von einer Woche vorbereiten kann oder so.
Wollten wir uns da den Stress ersparen sozusagen. Dadurch haben wir uns dann für eine bisschen andere Setlist entschieden und die dann performt. Und das hat super geklappt. Ist gut, super gut angekommen beim Publikum. Wir waren sehr froh, dass wir die Chance hatten, da schon zu spielen, obwohl unser Album noch gar nicht draußen ist oder zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und genau, deshalb. Aber Bound by Fire war drinnen, natürlich einer von den schwierigeren Stücken. Devotion natürlich, I Am, auch wo wir ja den Videoclip noch gedreht haben, dort dafür.
Ach, das war dafür I Am quasi.
Genau.
Ach, cool.
Mhm. Genau, für diesen Song und genau, wir hatten dann noch auf der Setlist Sense of Lust natürlich, das war sowieso drauf. Nowhere und Lake of Afterlife haben wir auch gespielt. Genau, cool. Und wie die zukünftigen Setlists dann aussehen, werden wir sehen, wenn wir nächstes Jahr wieder spielen.
Sind Auftritte geplant?
Ja, es ist auf jeden Fall
ist was da schon
geplant.
Was?
Wir haben jetzt noch keine konkreten Sachen, die wir jetzt announcen können, aber wir arbeiten im Hintergrund stark dran, dass etwas zustande kommt. Aber wir werden schauen, in welchem Rahmen, in welchem Ausmaß, mit wem und zu welchem Zeitpunkt. Das, da gibt es noch verschiedene Optionen, aber wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall jeder erfahren, denke ich. Jeder, der uns folgt auf Instagram oder unsere Website besucht, obsidius-band.com und Newsletter, genau. Oder unsere individuellen Kanäle, einfach so, genau.
Ja, ich habe auch schon, wir haben ein paar Zuhörer tatsächlich hier in unseren Reihen, die auf dem Euroblast-Konzert mit dabei waren. Die haben auch sehr gute Kritiken, sag ich mal, oder sehr gutes Feedback von eurem Auftritt gegeben, dass ihnen das sehr gefallen hat. Nur, dass ihr nur einen Gitarristen habt, hat zum Fall gestört. So, das ist halt, ihr braucht einen zweiten Rhythmus-Gitarristen vielleicht.
Ja, daran arbeiten wir noch. Aber das war natürlich auch für eine Show jetzt.
Ihr habt das gemacht, glaube ich,
nicht so schnell bezahlen, dass jemand sich auf sowas vorbereitet. Und dann.
Ich kenne da einen, der würde das vollkommen umsonst machen.
Genau.
Einfach nur, weil es Spaß machen würde. Aber nee, wie habt ihr das denn dann gemacht? Habt ihr das dann über Samples gemacht oder habt ihr dann einfach gewisse Gitarrenparts weggelassen?
Also gewisse Gitarrenparts waren dann quasi nicht vorhanden, weil sie nicht notwendig waren. Und andere Gitarrenparts, die notwendig waren, sind dann quasi von den Samples abgedeckt worden. Mhm. Und also sieht man ja auch bei moderneren Metal-Bands, die ganz viel so spielen auch.
Ja, ja,
und wir haben dann gesagt, ja, okay, ja, das machen wir. Und auch außerhalb des Metal-Bereichs, also man viele schauen da oft nicht so raus, aber wenn man sich Acts anschaut oder so, dann haben die immer, also da ist
immer, ja, natürlich, das ist heutzutage gang und gäbe.
Ja.
Also
auch das zweite ja Stimmen ganz, oder ganz was. Selten. Kommt ganz viel da einfach auch.
Klar, das aber ist ja auch. Dadurch, dass das ja heutzutage so einfach machbar ist, warum auch nicht machen? So, das ist ja vollkommen cool.
Ja,
ich spiele genau. Auch alles mit Klick. Wie ist das denn mit deinem Quad Cortex? Ist das so darauf eingestellt, dass du automatisch die MIDI-Changes machst oder machst du die noch mit dem Fuß?
Genau, also ich habe die Möglichkeit, weil ich habe das Paddleboard sozusagen auf der Bühne. Das heißt, ich könnte eingreifen, wenn es notwendig wäre, aber grundsätzlich ist das vorprogrammiert, dass an den wichtigsten Stellen oder an den Stellen, wo der Sound gewechselt werden sollte, wird das einfach quasi dann gemacht per MIDI-Befehl.
Ja. Man hört auch so ein bisschen in einer Instagram-Video, was du mal gepostet hast, dass ihr nicht nur mit Klick spielt, sondern auch mit Ansager, die den nächsten Part ansagen. Wenn man das so richtig hört, von Chorus in 4, 3, 2, 1. Das finde ich sau cool. Das finde ich richtig, richtig cool. Und dachte mir, naja, weil okay, es gibt ja bestimmt Leute da draußen, die dann rüberkommen, oh, das ist ja gar nicht true und das ist ja voll immer. Aber ich sag mal, bei der technischen Musik, und wenn man dann einmal rausfliegt, dann hat man halt auch die Sicherheit, direkt zu wissen, okay, wo bin ich jetzt eigentlich und was ist der nächste Part, der kommt, das dann wieder reingeht. Aber das finde ich sau cool eigentlich. Also habt ihr das bei jedem Song so oder?
Ja, es ist bei jedem Song und es ist jetzt was Neues. Also das haben wir früher nicht gemacht. Aber also auch wenn man jetzt sich Pop-Acts oder so,
die
haben das alle.
Maiden kennen, und so. Keine Kiss, die haben das ja auch alle, ja, die haben das ja
eh. Ja, bei denen weiß ich es nicht, aber wahrscheinlich schon. Aber wir haben das vor allem deshalb gemacht.
Ja, weil bei Kiss ist mal da in ihr rausgekommen und da hat man das auch gehört. Aber wie gesagt, ich bin da no judgy oder so, ich finde das sau cool. Weil es gibt die halt einfach auch nochmal eine extra Sicherheit auf der Bühne. Und das ist ja gerade bei der Musikrichtung ist das ja ultra wichtig, dass man sich auch wohlfühlt. Dass man da auch safe ist, so.
Ja.
Deswegen finde ich das eigentlich eine saugeile Idee, ja.
Ja, wir hatten einfach aus der Vergangenheit sozusagen gelernt, weil es gab immer wieder Situationen, wenn wirklich was schief läuft, bist du vollkommen aufgeschmissen. Also wenn mal wirklich was schief läuft, dann, und du hörst oft aus anderen Gründen, keine Ahnung, die eine, es ist nicht so klar oder so, dann muss nur einer irgendwo rausfliegen oder so und dann weiß der andere nicht mehr so, scheiße, ist das jetzt so die Eins oder ist es, oder sind wir schon jetzt einen Takt weiter oder wo ist das? Und diese Dinge helfen halt, um zu sehen, okay, dieser Part kommt jetzt und der wird so und so eingeleitet. Da kann sozusagen nichts mehr schief gehen. Und auch zum Üben ist das cool, weil ich übe auch ganz gerne dann mal nur mit Click-Track, also sozusagen den Worst-Case-Mode, sodass, falls ich auf der Bühne mal nichts höre.
Falls du gar
nichts mehr hörst. Kann ich auch einsteigen. Wir können auch in der Probe dann einsteigen und sehen, ah, okay, hier kommt jetzt der Chorus. Ah, okay, hier geht's los. Und das konnten wir früher zum Beispiel auch nicht. Wir konnten in der Probe immer nur Songs von vorne bis hinten durchspielen, weil wir haben immer mit unserem Sampler, Live-Playing-Sampler, geprobt und nie mit dem Laptop, weil das immer sehr anfällig ist. Oder war. Und ist mittlerweile auch, hat sich da einiges gebessert, aber wir wollten quasi auf Nummer sicher gehen und jetzt können wir sozusagen auch in der Mitte einsteigen und nachdem die Ansage kommt, wissen wir, ah, hier geht's jetzt in den Chorus rein und dann können wir von da aus spielen. Ja, also
ich find, wie gesagt, das ist sau cool, das wünschte ich mir in manch anderen Bands auch, aber Das kann man halt auch nicht überall bringen. Viele Leute sind da so ein bisschen halt eben judgy darüber oder sagen, das sei dann halt nicht mehr true. Aber
ja, gesagt, ich meine, man kann sich ja auch abdrehen. Musik. Also das ist ja ein extra Kanal, ja, ja. Da kann man nicht einfach sagen.
Okay. Ja, aber warum? Aber ich frag mich, warum? Ich meine, es hilft dir ja einem das nur. Gerade bei der Musikrichtung ist das ja, finde ich, hat das ja absolut nichts mehr mit wie true das ist zu tun. Also absolut ja, Bullshit ist ja. Generell. Ja, nee, aber sau cool. Wie oft habt ihr geprobt?
Ja, zweimal. Wir hatten nur zwei Tage Probe.
Krass.
Alter. Und da musste das schon alles laufen.
Aber habt ihr euch irgendwie instrumental vorher nochmal irgendwie, oder du mit dem Sebastian irgendwie zusammengehockt und schon mal irgendwie
also,
die geprobt, oder war das wirklich so?
Das wäre mal ein Plan gewesen. So, wir haben mal gesagt, hey, lass uns mal treffen und so, aber es ist sich zeitlich nie ausgegangen. Wir sind beide so eingedeckt mit Zeug. Ich unterrichte an der Musikschule und Gigs hier, alles Mögliche, was irgendwie daherkommt, so. Und dann noch Obsidius und so. Und wir finden dann, und er macht ja auch, Sebastian macht ja auch vieles, ist die ganze Zeit auch mit Session Work und so beschäftigt.
Ja. Mit Martin.
Genau, auch mit Martin war jetzt auch immer wieder so. Was. Und jetzt auch wieder noch für Panzerballett gespielt und.
Mhm. Stimmt, da war er
genau.
Jetzt in Hamburg.
Und der Linus ist ja auch ständig unterwegs mit anderen Bands und ich habe jetzt mal zwischendurch bei Serenity ausgeholfen und so.
Stimmt, genau. Ja.
Und ja, also es ging sich nie aus so. Deshalb haben wir, und auch die Probe war ja auch tricky, weil ich dann auch zur Zeit gleich dann auch im Theater gespielt habe und ich habe quasi in der Früh bin ich ins Theater gefahren und dann zur Obsidius-Probe und danach wieder ins Theater und so. Also richtig crazy.
Ach, krass.
Zeit.
Richtig krass Wochenende
ja,
gehabt
für definitiv.
Dich, ja. Ja, aber da sieht man ja auch wieder, wie wichtig einfach Vorbereitung ist, weil wenn jeder halt einfach gut vorbereitet ist und seinen Kram auch kann und halt eben auch alleine spielen kann, wenn du es schaffst, alleine auch zum Kick zu spielen, dann hast du ja auch eine gewisse Sicherheit. Und dann kann man auch diese zwei Tage halt auch super nutzen, um halt eben das Band-Zusammenspielen mehr zu verstärken. Wenn es jetzt in den zwei Tagen nicht darum geht, dass man sich gegenseitig beibringen muss, wie die einzelnen Parts
gehen. Ja gut, dafür wäre es in der Probe zu spät.
Genau. Ja, da sieht man halt auch wieder, Vorbereitung ist da auch echt das A und O bei so einer Musikrichtung.
Genau.
Ja. Cool. Ja, sehr gut. Ich meine, wir haben fast zwei Stunden jetzt über das Album abgenördet. Das, was sehr, sehr cool ist. Sehr, sehr viel coolen Background zu jedem einzelnen Song gelernt. Wie gesagt, da draußen kann ich nur jedem von unseren Zuhörern, die jetzt noch am Apparat sind, was wahrscheinlich alle von euch sein werden, weil das natürlich sich lohnt, diese Folge komplett anzuhören, kann ich es nur empfehlen, mal Obsidius auszuchecken, aber nicht nur Obsidius, sondern halt eben auch die einzelnen Musiker per se. Und wer Interesse hat, würde ich jetzt mal sagen, glaube ich, den Kram zu lernen. Da kann auch jederzeit zum Raphael für Gitarrenunterricht anschreiben. Machst du das aktuell
ja,
nicht da?
Ja, ich habe nur ganz limitierte Zeit und so, aber es ist möglich. Es
dann
ist möglich.
Schnell.
Ja, auf meiner Website einfach.
Dann.
Genau, vorbeischauen oder auf Instagram, da gibt es auch den Link dazu dann in der Bio und genau, jederzeit einfach fragen. Wenn es Fragen gibt, auch einfach direkt anschreiben.
Dann genau, auf alle Fälle, wir werden natürlich alle Links auch hier in den Shortnotes von oder in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge hier reinsetzen. Ja, super, Raphael, dann bedanke ich mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mal das Album in voller Gänze durchzugehen und wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg mit dem Album und natürlich große Chartplatzierungen, so dass das Rockstar-Leben für euch anfangen kann.
Ja, ich danke.
Deutsche Chartspitze muss erobert werden mit diesem Album. Mark Forster soll von der Eins gedrängt werden.
Genau. Ja, wir werden sehen.
Oder in Österreich.
Ja. Danke für die Einladung auf
jeden
Fall.
Genau.
Danke, sehr cool.
Ja, bitte, bitte. Immer wieder sehr gerne. Und dann würde ich sagen, unsere Zuhörer da draußen, viel Spaß beim Üben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.